Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Hallo, Süße.
Guten Morgen.
Na, wie geht's uns denn heute so?
Ach, ich weiß ja nicht so wirklich. So. Aber immerhin können wir beide uns hier heute Morgen schon an den Tisch hängen.
Genau, und schon ein bisschen was rumklappen. Moin, ihr Süßen.
Ihr Lieben.
Die ihr zuhört, ihr habt ja mitbekommen, letzte Woche fiel zum ersten Mal aus.
Ja.
Wir waren nicht so platt, da ging gar nichts.
Da ging gar nichts mehr. Also,
nee. Gott. Und jetzt sind wir beide ein bisschen auf dem Wege der Besserung. Ja. Ihr hört es an der Stimme, ist immer noch...
Oh, ist alles irgendwie...
Noch nicht so richtig, so wie es sein soll, aber...
Ne?
Aber nützt nichts. Nur die Harten kommen im Garten.
Ja, natürlich. Du hast heute so eine hübsche Brille auf. Hm. Ich bin ganz irritiert.
Ja.
Leute, das muss ich euch erzählen. Der hat so eine Brille auf, erstmal, wie er das gerne trägt, ne? So rund.
Ja.
Aber die ist diesmal in allen Regenbogenfarben.
Genau.
So richtig, so ganz bunt.
Ja, ich will bunt. Ich will.
Du willst bunt jetzt, ne?
Adieu, Tristesse und willkommen.
Ja, genau.
Ja.
Hm. Ja. Oh Mann. Hm. Ach, ihr Lieben, was für eine Zeit, ne? Was für ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt betiteln soll, wie wir uns hier jetzt alle so treffen, ne?
Hm.
So, Sonntagmorgen ist ja manchmal so eine kleine Oase, die haben wir ja jetzt auch, so eine friedliche. Trotzdem haben wir alle ja doch ein bisschen mit diesem dämlichen, blöden Virus zu tun, ne?
Der bringt das eben ganz schön durcheinander.
Das bringt wirklich das.
Aber
ich habe es ja bis jetzt, haben wir ja beide eifrig vermieden, uns näher damit zu beschäftigen, weil wir beide ja nur ein bisschen, wie soll ich sagen, in Quarantäne waren.
Ja.
Und wenn man dann so ein bisschen in Quarantäne ist und weil man auch nicht sich mit nichts beschäftigen kann, dann kriegt man das wirklich nicht so mit. Dass doch relativ viel unseres täglichen Lebens durcheinander geht.
Ne? Aber dann kam gestern der Moment.
Der Moment.
Der Moment, wo ich einkaufen gehen musste. Und ich habe ja schon immer so gehört, und Hamsterkäufer habe ich ja gelesen und so, ja, Hamsterkäufer, bla bla.
Warum sollte ich mir einen Hamster kaufen?
So, eben, ich liebe Hamster, aber muss ja nicht sein. So, aber nun pass auf. Es ist tatsächlich so, ich gehe zum Discounter meines Vertrauens und auch wir, glaubt es, brauchen mal Klopapier.
Ja, aber ganz normal. Also,
ganz
weil
normal.
Es war lach an.
Und so. Es war wirklich in dem Regal, wo Hausausräumen, Klopapier, empty, gone, nix da, kein Stück, okay. Nächstes Regal, wir lieben Nudeln. Hm. Nix, empty, keine Nudeln mehr.
Und wir wollten so schön gerne am Wochenende so, weil wir beide ja so ein bisschen, ne, so, na, das geht mit vielem noch nicht so wirklich. Und haben gedacht, oh Mensch, ja, so ein bisschen... So ein paar Penne, so ganz sparsam mal so ganz, vielleicht mal ein paar ausprobieren.
Mm.
Ne? Oder vielleicht ein Kartoffelchen. Haben wir irgendwie einen doofen Essensplan ausgedacht, ne?
Nee. Das ist interessant, ne? Also wenn wir jetzt so, habe ich auch so gedacht, denn was sind denn jetzt so die existenziellen Sachen, die Menschen anscheinend brauchen?
Mhm.
Wenn sie denken, ui, es kann knapp werden. Also es ist Klopapier. Es sind Nudeln, es sind Nudelsoßen.
Mhm.
Quark hatte ich Schwierigkeiten zu kriegen.
Mhm.
Unsere Milch, wir nehmen laktosefreie Milch, die habe ich bekommen, aber sonst in dem Bereich war auch schon vieles, vieles leer. Aufbackbrötchen, vergiss es, alles weg.
Nein, aber also Lebensmittel kann ich ja noch vielleicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, na, ich packe mir ein bisschen was hin, aber meine Frage.
Na?
Was machen die mit dem ganzen Klopapier?
Na, was macht man wohl mit Klopapier?
Ja, aber Himmel, das ist eine Lungenkrankheit.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass wir alle mit durchlaufendem Klo haben, Mann.
Also, das
wieso?
Ich greife jetzt mal vor, weil ganz am Ende unserer Sendung, ich habe, als Annika noch ein bisschen geschlafen hat, weil die geht es immer noch nicht so doll, habe ich mit Thorsten Gottschalk, unserem Freund und Arzt, ein Interview und Gespräch gemacht, wo wir Fragen von euch auch beantwortet haben. Und Thorsten hat so wunderbar gesagt, glaubt mir, ein Corona-Kranker hat keinen Durchfall.
So.
Ärztlich verbirgt, Corona-Kranke haben keine Durchfälle. Es ist kein Symptom von Corona. So. Aber nun pass auf.
Anna, also, ich wollte ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass ich am Freitag mit einem Freund gesprochen habe. Viele Grüße an Marc und viele Grüße an Nele. Und der auch sagte, jetzt mal ganz unter uns, wieso Klopapier? Also das ist eigentlich bei dieser ganzen Geschichte meine Frage ganz zu oberst. Wieso Klopapier? Also dass jemand
sagt... Weil es eklig ist, sich anders den Po abzuwischen.
Ja, nun, okay. Ja. Aber selbst im Notfall tut es auch eine Zeitung oder was. Darum geht es ja nicht. Jeder von uns hat garantiert genügend Rollen irgendwo stehen.
Also Klopapier kannst du auf alle Fälle nicht essen. Und,
das wird nicht schlecht. Aber wieso hast du das Gefühl, du müsstest, um dich in Sicherheit zu wiegen... Also ich kann mir nur vorstellen, dass du haufenweise Klopapier kaufst, weil du dann das Gefühl hast, du tust was.
Ja.
Ne? Und du wappnest dich und du bist ja präpariert für die nächsten 30 Jahre.
Ja.
Weil also so ausverkauft wie das Klopapier ist, muss es für die nächsten Jahre reichen. Und
es wird auch
gut. Hallo?
Also zum einen... Das war ja die Meldung, die als erstes wohl auch mit durch die Presse ging. Klopapier ist alle. Das ist immer so, Leute, wir haben es hier mit Angst zu tun. Jetzt mal ganz ernsthaft.
Das ist ja unser Thema heute.
Das ist unser Thema heute. Das heißt, Angst hat eine Berechtigung, ist überlebenswichtig. Und du guckst, wir sind soziale Wesen. Wir sind Gruppenwesen. Das heißt, wenn jetzt einer anfängt, hier Klopapier zu horten, und das auch noch in dem Fall durch die Presse auch noch propagiert wird, dann reagiert so fast automatisch mit, oh, muss ja was dran sein. Also wenn die alle jetzt hier Klopapier horten, verdammte Scheiße im wahrsten Sinne, ich mach da mit, weil kann ja vielleicht irgendwie existenziell werden helfen. Es muss auch nicht rational sein. Es ist dann einfach so. Und so ja, ist es eben. So. Menschen reagieren, beobachten sehr genau in Gefahrensituationen, wie andere Menschen reagieren, was andere Menschen machen. Und in dem Moment kupfern sie oder nehmen sie sich als Beispiel und sagen, ja, ich mache das mit. Ich klaue jetzt, also nicht klauen, ja, ich klaue auch Desinfektionsmittel.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich horte Klopapier. So, dieses Thema ist so schön. Also ich dann, wie gesagt, zur Kasse.
Weil das treue Weib sah ja nun die heimischen Klopapier
so.
Bestände etwas schrumpfen.
Ja.
Und im natürlichen Rahmen schrieb das Weib einfach auf, wir brauchen Klopapier.
So.
Nicht ahnend, was dann passierte.
Nun, ich bin zur Kasse. Ich habe noch allerhand anderen Kram, was ja auch wichtig war. Ne? So. Weichspülmittel. Alles, was man so braucht. Und dann bin ich zur Kassiererin hin und ich sage, Mann, das ist ja wirklich so, wie das in der Presse steht. Kein Klopapier. Ich sag sie, schon gestern, also am Freitag, morgens früh stürmten sie hier den Laden und das Klopapier war alle und seitdem bekommen wir auch kein Klopapier mehr. Daraufhin habe ich gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir beide wären jetzt Klopapierfabrikanten, würden den Reibach unseres Lebens machen, würden jetzt richtig, richtig viel Asche machen. Ja, sagt sie, und dann ist irgendwie der Virus vorbei und dann hängen wir da mit unserem Klopapier und was denn? Ich sage, nein, wir haben so viel Asche gemacht, dass wir beide auf den Seychellen irgendwo im Liegestuhl liegen, Kalpirinha schlürfen und alles wunderbar. Oh, sagt sie, das ist ein Plan. Da muss ich mal drüber nachdenken. So, okay, pass auf, Leute, es nützt nichts. Müssen wir durch. Ich denn zum nächsten Laden, der etwas teurer ist. Ich denke, das kann ja wohl nicht angehen. Erstmal habe ich da noch Kartoffeln gefunden, gab es bei dem anderen nicht mehr.
Achso, Kartoffeln waren auch schon aus.
Kartoffeln waren auch schon aus. Und dann bin ich aber wirklich mit bebenden Herzen in den Gang, wo es Klopapier gab. Und jetzt, Leute, ich mache keine Schlachtigkeit, aber ich habe zum Beispiel das wunderbare Klopapier und das waren die teuersten Rollen, die ich in meinem Leben je gekauft habe. Mhm. Jedes Blättchen wird jetzt mit Bedacht und Ehrfurcht benutzt, bitte Annika. Ja? Ich habe nämlich die Klopapierrolle Supreme.
Mhm.
Supreme. Und jetzt pass auf. Dreilagig, ich lese es vor, ich habe die Verpackung aufgemacht. Mhm. Dreilagig, vier Rollen, 160 Blatt. Für ein Schweinegeld. So.
Ja.
Also das ist Supreme, ist das eine. So. Und, so.
Ist das
und dann habe ich jetzt, aber das ist ja ganz geil, Smart. Das Klopapier heißt Smart und ist ohne Hülse. Das heißt, hört zu, zweimal so viele Blätter wie normal. Das heißt, ich habe 4 Rollen Smart. Und 4 Rollen Smart Klopapier entspricht 8 Rollen vom normalen Klopapier. Das heißt, 40% weniger Plastik und umweltschonend. So, jetzt kommt ihr.
Ach, ich dachte, ohne Hülse.
Also ohne Hülse, ohne diese Papier...
Oder das Pappding da drin. So. Ah ja, ja, okay. So.
Ich bin jetzt Klopapier-Spitzi.
Ja. Ist das denn jetzt auch so mit Beatmungsnoppen und sowas?
Wir werden das testen.
Blümchendruck.
Wir werden das testen.
Quaken in Enten.
Wir werden das testen und euch vielleicht... Und dann jetzt wird es eklig.
Aber ganz ehrlich, so übel das alles ja ist und so schlimm und beängstigend, aber in dieser ganzen in diesem ganzen Elend ist das irgendwie so skurril. Ne? Also wenn Leute sagen, ja, also Mensch, wir haben überhaupt kein Desinfektionsmittel eigentlich zu Hause, lass uns mal eine Flasche kaufen, das finde ich irgendwie ja auch verständlich, aber so dieses Klopapier und davon so Mengen, das ist mir irgendwie ein bisschen, also finde ich total skurril. Finde ich da irgendwie schief gewickelt. Also.
Nee, aber so sind Menschen. Die haben das Gefühl, dieser Virus ist ja so nebulös. Der ist ja auch wirklich gefährlich und das war mal. Und es ist alles grausam.
Na, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten.
Aber diese Kontrolle, die wir jetzt nicht mehr haben, die versuchen wir manchmal auch aus so Unwegen wie die weggeht unter, ich habe noch mal Klopapier.
Ja, so. Ja.
Wie war das so mit den Apfelbäumchen? Und wenn die Welt untergehen würde, ich würde noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und wenn der Virus alles ausrottet, ich habe noch eine Rolle Klopapier.
Ja, so ist das. Ne? Das ist so dieser Funken Hoffnung dabei. Ne?
Ja, und Kontrolle und so. Kontrolle, und wenn wir alle zusammen dann und Klopapier räubern und Desinfektionszeugs klauen aus... Krankenhäuser und so. Nein, das ist so ein Effekt, ein bisschen unbewusst, ein bisschen, ich kann mich doch schützen und ich kann vorbeugen. Mhm. Ich muss auch nicht, es ist ja existenziell, ne? Ich muss ja auch aufpassen, dass ich genug zu essen habe. Dass meine Kinder versorgt sind und so.
Na ja, gut, aber ich finde es auch irre, dass das jetzt so, dass so wahnsinnig gehamstert wird, weil ich denke, also wir haben doch das eigentlich, dass wir immer so Vorräte haben, falls irgendwas passiert, wie jetzt zum Beispiel, als wir krank waren, ja, dann muss mal, dann ist das halt so. Ne? Da muss vielleicht was Frisches eingekauft werden oder mitgebracht werden von jemandem, aber im Großen und Ganzen haben wir doch Vorräte. Wir haben immer irgendwie trocken
Ja, und du bist ja nur richtig kreativ im Kochen.
Ja, also ich kann jederzeit hier ein Kochduell machen.
Sag Annika mal, wenn ich so einkaufen gehe und ich so, ach, die ist so, und dann sagst du, oh, sagst du, muss ich wieder Kochduell machen? Ja. Kennt ihr vielleicht noch von früher, ne? Gerade mal eine Sendung, das Kochduell, genau.
Wo man dann Wüste Zusammenstellungen hatte und musste daraus irgendwas Essbares basteln. Aber das macht alles überhaupt nichts. Das meine ich gar nicht. Und dass man sich, es ist, was mir bei der ganzen Sache ja so, was mir so durch den Kopf geht, ist ja, wir sind so verwöhnt. Wir sind eigentlich unser ganzes Leben lang durch volle Läden gegangen. Ja. Diesen Zustand, dass Läden halb leer sind, das kennen wir aus anderen Ländern. Ja. Das kennen wir aus Russland oder damals China oder wo wir auch überall schon unterwegs waren. Da haben wir viel leere Regale gesehen. Ja. Überhaupt gerade Bulgarien oder wo auch immer. Damals im Ostblock noch und so, wo es wirklich leere, wirklich ganze leere Gänge gab. Und wo es dann eine Lieferung gab von irgendwas und alles kam und stand in der Schlange, um dann irgendwas zu kaufen, was dann gerade kam. Und da haben die Menschen natürlich Hamsterkäufe gemacht, weil du ja nicht wusstest, wann wieder Erbsen erschienen oder Nudeln oder Kartoffeln. Ne?
Ja,
genau. Also das ist aber auch, da sind wir wirklich derartig an diesen Überfluss gewöhnt, dass es uns tatsächlich auffällt und dass wir tatsächlich in Panik geraten. Dabei, selbst in den abgeriegelsten Ecken gibt es ja trotzdem immer noch Versorgung. Also wir haben so einen Überfluss, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal in der nächsten Zeit nicht an unsere Grenzen kommen. Aber wie dem auch immer sei, es ist natürlich auf der einen Seite diese Vorstellung, dass das Gefühl, so ein bisschen Kontrolle über die Situation zu haben, sich so ein bisschen einigeln zu können und man hat alles und muss sich irgendwie muss sich jetzt nicht mehr so nach außen orientieren.
Und ich meine, es ist auch nicht so unrealistisch. Denk dann an die Berichte aus Italien. Mhm. Wenn da wirklich ganze Dörfer, ganze Städte abgeriegelt sind, mhm. wo kontrolliert wird, dass du zu bestimmten Zeiten auch wirklich nicht rausgehen darfst. Und,
ja, und wo man dann, das habe ich auch nicht verstanden, da war das ja so, dass die Leute in den Supermarkt immer nur mit 3 Leuten rein durften. Mhm. Sie standen aber in einer Schlange vor der Tür. Das habe ich nicht ganz kapiert. Also wenn ich vermeiden möchte, dass Menschen in großen Gruppen aufeinander treffen, dann sorge ich ja dafür, dass sich keine Schlangen bilden. Mhm. Naja, okay. Ja, das Ganze hat ja auch so Stilblüten. Und das, ich denke, worum es geht, ist, dass all diese Bilder, all diese Nachrichten Angst stören.
Ja.
Deshalb finde ich das ganz gut. Wir hatten uns das ja überlegt. Und deshalb haben wir auch nachher eben, was du schon gesagt hast, mit Thorsten noch einige Fragen geklärt. Ich finde, diese ganze Berichterstattung und alles zielt so sehr darauf hin, Angst zu machen. Mhm. Und irgendwie ist das alles so ein bisschen nebulös. Man weiß nicht so wirklich, was soll ich jetzt richtig tun? Also vorbeugen, okay, aber die Angst ist ja davor da. Was tue ich jetzt, wenn ich es habe? Oder wie sehe ich das überhaupt? Ja. Müssen jetzt alle damit rechnen, oh Gott, also es ist ja schon ein seltsames Gefühl, das Ganze. Und
können wir vertrauen? Können wir wirklich unseren Politikern so vertrauen, dass die sagen zwar, ja, kriegen wir irgendwie alles hin, aber ist es wirklich so?
Und mit was denn jetzt ganz genau?
Na, und das sind viele Fake News, immer wieder, bin selbst fast drauf eingefallen, ein Freund von uns hat uns über WhatsApp eine Sprachnachricht weitergeleitet, wo plötzlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie waren das, und das in Wien wurde in einem Labor angeblich getestet, dass Menschen, die in Italien ein bestimmtes Medikament genommen haben, dass die eher gestorben sind, als wenn sie ein anderes Schmerzmedikament genommen hätten. Und deswegen sollte man doch bitte drauf achten, wenn man Schmerzen hat, sollte man lieber ein anderes nehmen, aber nicht genau das. Es hat sich nachher als eine Art Fake News herausgestellt, aber kam so ernsthaft rüber. Und die Sehnsucht, ich habe es unter Kontrolle. Also wenn ich das und das nicht mache oder das und das mache, dann werde ich das nicht
bekommen. Ja, deshalb, das spielt ja mit. Ja. Weil du willst ja hören. Na? Und du willst ja hören, nee, so, Gott sei Dank, das Medikament habe ich nicht genommen.
Genau.
Ne? Ja. Und wenn ich es nehme, dann, oh, schnell absetzen. So. Aber genau diese Fake, diese Sachen haben jetzt so einen leichten Nährboden. Also die... Weil eben die meisten Menschen wirklich Angst haben. Mhm. Und es ist so ein bisschen, kannst du dich an diesen Film erinnern, The Fog, der Nebel, Nebel des Grauens?
Kann ich mich immer noch gruseln.
Ja,
obwohl
uralter Film. Das Dubiose daran ist ja, dass in diesem Nebel eben irgendwas war, dieser Nebel eben überall hinkam und man ihn nicht kontrollieren konnte. Wow. Und dieses optische Element machte den wirklich gruselig, den Film. Und ich glaube, das ist diesmal jetzt auch wieder diese Sache, dass das so nebulös ist. Wir wissen nicht wirklich hundertprozentig, wie man sich anstecken kann. Das verbreitet sich, wir wissen irgendwie nicht so ganz wie, Gebiete, Menschen.
Das kann tödlich, für einige endet es tödlich.
Ja, und also das stellt auch so andere Sachen, die bis jetzt viel mehr Todesopfer gefordert hat oder die eigentlich, also jetzt rein rechnerisch gesehen, eigentlich viel gefährlicher waren, bis jetzt jedenfalls, so ein bisschen entstanden, weil da weiß man eher, wie es funktioniert.
Ja.
Also wenn du HIV zum Beispiel nimmst oder sowas, das ist ja immens gefährlich auch. Aber da hat man das Gefühl, man hat das eher so unter Kontrolle, was auch ein bisschen ist. Ist aber nicht mehr so im Fokus. Dieses ist aber jetzt so, das ist unbekannt.
Ja.
Da können wir noch nicht mit rechnen. Da wissen wir nicht, was das ist, wie wir das in den Griff kriegen. Wir haben keine Ahnung. Und vor allen Dingen ist das eben so, wenn da jetzt Fachleute wären, Ärzte, die genau sagen, ja, das steckt jetzt an, so und so und so, und wir können dagegen nehmen Medikamente ABC und wir müssen dies und außerdem müssen sie jeden Tag 3-mal in Salz baden oder keine Ahnung was, dann fühlt man sich doch relativ sicher, weil du das Gefühl hast, jetzt wird da was getan und du kannst auch was tun. Aber hierbei, die Angst wird eben dadurch geschürt oder ist dadurch da, dass du null Kontrolle hast. Keinerlei Wissen, wirkliches Wissen und keinerlei, keinerlei Angriffsfläche. Du bist, du weißt nicht, was du tun sollst. Das ist ein Gefühl von absoluter Hilflosigkeit. Ja. Und wenn ein Mensch sich absolut hilflos fühlt, dann ist er, schwimmt er.
Und dann sucht er auch jeden Halt.
Ja.
Ich meine, was wir wissen, aber das wisst ihr alle, wenn ihr jetzt zuhört, das kann man schon beten, Hände waschen.
Ja.
Ne? Leute, die eben halt Symptome zeigen, dann nicht zu dich rangehen, Menschenmengen meiden so.
Ja,
das sind die Sachen, die aber auch bei jeder anderen Grippe auch.
Ja.
Und natürlich, ich möchte nicht wissen, wie viel jetzt endlich mal Hände gewaschen wird. Ja, ist ja auch schön.
Ne?
Ne? Aber das stimmt, du hast vollkommen recht. Also in dem Moment, wo ich eben diese Kontrolle nicht mehr habe, da kommt die Angst besonders durch. Und dann wird sie auch unrealistisch. Mhm. Also dann wird sie neurotisch. So. Das stimmt, also jeder, der Auto fährt, ist tausendmal mehr oder noch mehr gefährdeter, umzukommen oder wirklich Schaden zu erleiden, als jemand, der eine Grippe bekommt. Also Statistik kann da manchmal helfen.
Manchmal.
Vom Verstand her, ne?
Ja. Und es ist auch vernünftig, sich die richtigen Informationen zu holen. Aber diese ganze Krise offenbart ja noch vieles, was dann ja nebenbei auch noch so irgendwie komisch ist, was uns noch unsicherer macht. Wenn man dann so nebenbei eben erfährt, dass bestimmte Medikamente eben nicht in Mengen da sind oder Desinfektionsmittel fehlen und nicht genügend da sind oder dass man eben bestimmte Medikamente ja oder sowas wie Schutzmasken oder so gar nicht in ausreichenden Mengen vorhanden sind, sodass man sogar überlegt, wie das mit dem Pflegepersonal überhaupt jetzt ist. Aber auch da wissen wir es nicht wirklich, weil das sind ja dann auch so Schauermeldungen. Sind die richtig, sind sie nicht?
Mhm.
Es führt alles dazu, dass man sich unsicher fühlt und das Gefühl hat, es irgendwie wird nicht genug getan. Irgendwie, wer soll auch was tun? Wer tut überhaupt und was kann ich tun? Und am besten zurückziehen und Türen zu, Klopapier kaufen. Ne? So. Ja, das ist so ein Einigeln. Das ist so.
Das ist diese Mauer, die man so vermeintlich dann so hat.
Mhm.
Aber was ich jetzt auch mache und du ja auch, Faktencheck, also ich gucke mir schon zweimal am Tag mindestens einmal an, was ist Neues vom Robert-Koch-Institut. Mhm. Was haben die für neue Erkenntnisse? Das kann man im Internet, das kann man überall bekommen. Das sind für mich die Kriterien. Daran halten sich auch die Ärzte. So. Und ansonsten wirklich, wir beide haben ja so einen skurrilen Humor. Ich weiß, habt ihr noch gar nicht mitbekommen, aber es ist so. Wir beide gehen mit sehr viel Ironie an diese ganze Geschichte ran. Eigentlich lachen wir immer noch natürlich noch viel und machen viel Blödsinn und freuen uns immer noch unseres Lebens, Gott sei Dank. Das heißt also dieses, es gibt ein Leben noch auch unabhängig von diesem Virus.
Ja. Ja, das machen wir wahrscheinlich auch extra, damit wir unsere Ängste dann auch so ein bisschen eindämmen.
Mhm.
Ja, obwohl, so viel Angst habe ich eigentlich wirklich nicht.
Nee.
Nö. Aber das ist aber auch, weil ich wirklich im Moment sehr ans Haus gefesselt bin und dann ja gar nicht rauskomme. Also damit habe ich jetzt im Moment ein paar Ansteckungsorte weniger. Ne? Aber trotzdem ist das, wir haben ja noch immer genügend Besuch.
Ja, ja.
Aber das ist auch nicht, also die Frage ist ja jetzt eigentlich, wir haben jetzt festgestellt, also Angst ist jetzt ein großer Faktor, ist ja die Frage, wie begegnen wir jetzt dieser Angst? Diese Geschichten, ja, Fakten schaffen, ja, bisschen Prävention, Hände waschen, das finde ich aber auch jetzt ein bisschen lapidar. Also ja, okay, Hände waschen, aber was mache ich jetzt mit dieser Angst, dieser wirklichen Angst, dieser Angst vor einer nebulösen Bedrohung?
Ja.
Wie kann ich der begegnen, Herr Psychologe?
Oh, danke schön. Also das eine ist, wenn ich weiß, ich kann sie nicht kontrollieren, also weil es ist alles noch in der Schwebe. Wirklich jetzt Informationskontrolle. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich gucke mir zweimal am Tag meinetwegen die Nachrichten an oder höre das, dann beschäftige ich mich in dem Moment auch wirklich mit diesem Virus. Dann mache ich mir auch Sorgen und dann überlege ich auch so. Dann ist die Sache aber erstmal für den Teil des Tages erledigt und dann kümmere ich mich wieder um andere Sachen. Um Arbeit, um Familie, um Kinder und all diese Geschichten. So, also das heißt,
wenn du das kannst. Entschuldigung, Leute.
Ja, die ist noch nicht so lange.
Nein. Dort, ich esse gerade an einer Apfeltasche.
Ja, wow. Ich auch.
Und die geht auch schon wieder.
So, siehst du?
Ein bisschen in so eine Ecke zumindest. Ja. Wenn du dich jetzt aber zweimal am Tag damit beschäftigst, kann es ja auch sein, dass du aus dieser Angst gar nicht mehr rauskommst.
Nee, gerade dann.
Weil es dich immer wieder beschäftigt.
So, Quatsch. Dann ist, ist nicht Quatsch. Weil das ist nämlich der Trick. In dem Moment, wo du sagst, so, ich komme mir um 7:45, um 8 gucke ich mir die Nachrichten an, so. Dann quatschen wir noch mal eine Viertelstunde drüber und dann ist gut.
Wenn man es schafft zu sagen, dann ist gut.
Und das kann man mental, das ist jetzt das Psychotraining dabei, so geht man sowieso auch mit Ängsten und mit Grübeleien um, dass man sagt, so, jetzt im Moment, ich habe mir das jetzt angehört, jetzt reicht es, Schluss, ich kümmere mich jetzt wirklich um etwas anderes. Du kannst es trainieren. Du kannst es
versuchen. Wie soll ich das trainieren können?
Indem du wirklich sagst, stopp, jetzt denkst du schon wieder über Klopapier, über Essen, über Tod und über alles Mögliche nach.
Ja, ich mache mir ja Sorgen um meine Lieben. Mhm. So, ich weiß jetzt, also ja, was ist jetzt? Schule geschlossen, Schule nicht geschlossen, im Bus, nicht im Bus. Ich muss aber zur Arbeit, keine Ahnung.
Gut, das ist real.
Das muss ich organisieren. Also, dann höre ich auch noch was. Das heißt, ich bin eigentlich, geht da schon wieder ratatatata los.
Natürlich. Wenn ich das organisiert habe, wenn ich weiß, okay, die Kinder sind jetzt untergebracht, natürlich. Probleme müssen dann gelöst werden. Dann weiß ich auch, jetzt ist gut. Ich habe jetzt das Problem. Ich weiß, wie es morgen aussieht mit den Görn. Ich habe jetzt einen Weg gefunden. Jetzt ist Schluss damit. So. Und morgen kommt dann die nächste News und morgen werde ich mich dann wieder damit beschäftigen. Aber ich möchte nicht, dass ich 24 Stunden dauerhaft on bin mit meinen Gedanken und 24 Stunden diese Angst überhaupt nicht mehr loswerde.
Aber das ist ja eine Folge davon.
Und du kannst es, glaub es mir einfach, oder probiert es aus.
Ja, wie machst du das?
Indem ich, wenn ich merke, so nach dieser Geschichte, ich habe mich damit beschäftigt, ich will jetzt was anderes lesen oder ich muss ja auch was anderes vorbereiten. Und es schießt wieder rein in meinen Kopf, dass ich mir wirklich ganz klar sage, auch ruhig laut, so ist der Schluss, du kümmerst dich jetzt bitte darum. Das ist jetzt wichtig, diesen ganzen Corona-Kram und sowas. Heute Abend guckst du nochmal Nachrichten da und dann redest du mit Annika nochmal drüber. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Das heißt, ich verdränge es nicht, ich verschiebe es. Ich beschäftige mich damit, aber dann, wann ich es will. Das heißt, mental, ich habe ein bisschen Kontrolle über eine Situation, die ich eigentlich nicht kontrollieren kann.
Also, man könnte sich das praktisch so vorstellen. Du hast den Tag, du hast bestimmte Schachteln, in die du bestimmte Sachen tust. Und du hast eine Schachtel Corona. Und da packst du immer das rein, was du neu erfahren hast und so weiter und machst die Schachtel wieder zu und schiebst sie ins Regal. Und wenn es dann wieder soweit ist, holst du diese Schachtel wieder raus.
Ja. Sehr gut, Annika.
Also ich muss mir sowas visualisieren, einfach zu sagen, ja, dann ist Schluss. Also, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt mache ich die Schachtel zu und dann ist erstmal Schluss mit lustig und dann weiß ich, morgen 20 Uhr
oder geht's weiter.
Weiß ich, wann immer ich es mir vornehme, dann gucke ich ins Internet bei Robert Koch Institut rein, die neuesten Fakten, lass mich nicht beirren, nicht irgendwelche Fake News, nicht irgendwas, und höre mir das an, organisiere meinen Tag und dann mache ich die Schachtel wieder zu.
Dankeschön, das wollte ich damit sagen. Das, um es nochmal deutlich zu machen, man muss sich informieren. In der Situation haben wir Informationspflicht. Muss sein, kein Thema. Aber wir müssen nicht 24 Stunden und ständig online nochmal ins Internet, nochmal, da gibt's ja
Ticker und nichts und so.
So online, alles mit nein. Nein.
Also manches ist ja auch wirklich, wenn man das auch vom Wortlaut her sieht, das ist ja schon sehr reißerisch, ne?
Also da haben wir es, ne? Großes Online. Oh. Die deutschen Hamstern und Vorräte und Hamstern, wie übel ist das? Auf derselben Online-Seite, was brauchen Sie, um 14 Tage zu überleben? Was brauchen Sie da an dem wirklich auf einer Seite nebeneinander. Leute, wollt ihr mich verarschen? Also das macht mich so sauer. Das ist so, ah.
Ja, das ist doof, sowas.
Weißt du, da muss man sagen, okay, es ist wichtig, Vorräte, so und so, bla bla. Mhm. Aber auf der einen Seite, oh Gott, die Deutschen spinnen und was soll das? Und dann, nee, du brauchst aber für 14 Tage dieses und jenes. Wow. Ihr Lieben, lasst euch nicht verarschen. Wirklich nicht. Also es gibt auch da wieder Menschen, die machen damit wieder Geld und machen damit keine Ahnung was. Nein. Also bleibt seriös. Naja,
man muss bloß eigentlich immer dem Geld folgen, ne? Mhm. Weil die meisten haben ja schon irgendwie eine gewisse Aufgabe, ne? Auflagen. Da soll genug verkauft werden, es soll genügend Zuschauer geben, Einschaltquoten und so weiter. Ja, ja. Das ist schon alles interessant, Werbung. Man muss manchmal schon überlegen, aus welchem Grund wird irgendetwas gesagt oder gemacht. Also das, finde ich, ist schon, muss man schon mal überlegen. Ne?
Psychologisch, jetzt in der Situation, die meisten sind sehr alert, also sehr wach.
Ja, natürlich.
Und nehmen jeden kleine Veränderung ganz genau wahr.
Natürlich, weil wir ja unsicher sind und Angst haben und wir verzweifelt versuchen, irgendwo Fakten herzukriegen oder irgendein Wissen oder irgendwie sowas. Ne?
Ich glaube nochmal eine andere Richtung. Also es geht um Abwehr eines Virus. Ja. Es geht um unser Immunsystem. Auch da wissen wir, je belasteter du bist, je mehr Sorgen du dir machst, je stressvoller du bist, umso mehr kratzt das an deinem Immunsystem.
Ja.
Das heißt also für dich, aber auch für deine Lieben oder deine Kinder, es ist wichtig, zwischendurch auch mal sagen, scheiß auf Virus. Im sicheren Rahmen haben wir jetzt wirklich Spaß, wir gehen raus, wir spielen, wir bewegen uns, wir machen alles Mögliche. So in dem Rahmen, der auch safe ist, der auch gut ist.
Das Weil heißt, wir müssen ja auch etwas für unser Immunsystem tun.
Und es,
wenn wir uns jetzt mit kistenweise Chips vor die Glotze verziehen,
auch nicht schlecht.
Dann ist das aber nicht gerade die beste Idee. Und unser Immunsystem hängt dann auch etwas in der Ecke. Also,
dann nützt ja auch das Klopapier nichts. Nein.
Dieses Klopapier.
Nee. Ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, Annika.
Also das Immunsystem, das muss man nach wie vor pflegen.
Du musst es pflegen, du musst Erholungsoasen schaffen. Mhm. Lachen ist Training fürs Immunsystem. Sich lieb haben ist Training fürs Immunsystem. Spaß haben, Training fürs Immunsystem. Gut schlafen können, Training fürs Immunsystem.
Und deshalb aber ist es so wichtig.
Aber zumal die Türen und Fenster auch mal frische Luft reinlassen, sowieso.
Ja.
Gut. Gut, sagt Thorsten nachher auch nochmal, also das in dem Moment, wo du einfach unterwegs an der frischen Luft, es verteilt sich einfach und die Konzentration vielleicht auch von Viren ist nicht mehr so stark, als wenn du in so einem engen Raum bist. Also lass die Normalität auch immer noch Platz haben.
Mhm.
Jo.
Jetzt habe ich den Gedanken vergessen, den ich sagen wollte.
Ich hau nochmal ein bisschen ins Apfelfäschchen rein.
Warte mal.
Ja.
Hat er doch vorhin geguckt.
Na?
Der Dalai Lama hat so was Tolles gesagt. Ah. Und zwar hat er gesagt, nur wer Angst verspürt, kann auch Mut beweisen.
Hm.
Und das fand ich irgendwie gut. Denn wir haben natürlich alle auch Angst, klar. Aber wir können natürlich auch Mut beweisen, indem wir sagen, jo, gut, es kann zu einer Infektion kommen. Das ist jetzt im Moment ein Phänomen.
Ja.
Aber wir müssen trotzdem leben und das Leben muss für unsere Kinder oder für unsere Lieben auch irgendwie weitergehen und wir packen alles an seinen Platz und wir sorgen eben auch für Immunsystem und das war es eben, schlafen. Und ich will nicht mehr mich mit der Angst die ganze Zeit beschäftigen. Ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und schlafe ordentlich und packe eben diese Angst an seinen Platz. Ich lasse mich davon nicht gängeln. Weil ich muss irgendwie ja die Zeit überstehen. Das ist ja ein Marathon, das Ganze. Ja. Das ist ja nicht in der Woche erledigt, sondern wir müssen das irgendwie die nächste Zeit ja irgendwie hinkriegen.
Ja.
Jeder für sich und in seinem Umfeld. Und da ist auch jeder gefragt, dass er das hinkriegt. Und wir können ja das auch anders sehen. Wir können das auch als Chance sehen, auch einander ein bisschen zu helfen. Wenn ich weiß, meine Nachbarin ist eben 77 oder 88 oder wie auch immer oder kann gerade nicht laufen, oder was auch, oder ist gerade frisch operiert oder so, dann kann ich ja fragen, ob ich ihr was mitbringen kann. So. Oder man überlegt mal, dass man sich zum Beispiel mit mehreren Nachbarn zusammenschließt und es geht nur einer einkaufen oder reihum oder lässt sich was liefern oder sowas.
Oder passt gegenseitig auf die Kinder auf.
Oder passt gegenseitig auf die Kinder auf oder sowas.
Also diese Chance, wenn es überhaupt was Gutes gibt an dieser Krise, ist tatsächlich gegeben. Dass ein bisschen mehr an den anderen denken, ein bisschen mehr an den anderen, auf den anderen achten, gerade wenn er eben hilfsbedürftig ist. Das wäre natürlich noch mal wieder eine Variante, die uns gut zu Gesicht stehen würde. Also nicht nur hamstern und machen, sondern tatsächlich auch gucken, sich um den anderen kümmern und dann, Entschuldigung, eine Rolle Klopapier mit ihm teilen. Ich höre auf mit dem Blödsinn.
Na, aber das wäre so konträr, deshalb Mut. Man beweist eben Mut in einer Zeit, in der eigentlich alles darauf angelegt ist, alle Menschen zu separieren, damit wir nicht alle zusammenhängen, um die Wege der Infektion zu unterbinden. Darum geht es ja eigentlich. Es geht eigentlich nur darum, die Infektion zu stoppen, indem man nicht so viel Kontakte hat.
Ja.
Indem wir eben unsere Angst zusammennehmen und eigentlich genau konträr ein bisschen mehr zusammenwachsen.
Ja.
Indem wir nochmal drauf achten. Also das heißt nicht, dass wir alle jetzt irgendwie endlos zusammenhocken, aber doch daran denken,
so,
dass der eine oder andere vielleicht nochmal hilfsbedürftig ist.
Und wenn ich jetzt eben lese, dass Menschen nicht besucht werden dürfen im Krankenhaus zum Beispiel, dass gesagt wird, wenn Oma, Opa, wenn die sowieso schon kärglich sind, dann nicht mit den Kleinen spielen. Dann müssen wir kreativ sein. Dann bekommt Oma eben nochmal einen Schnellkurs in, wie schreibe ich, wie kann ich mit meinem Smartphone, mit meinen Kleinen kommunizieren. Dann wird es auch Möglichkeiten geben, auch sowas im Krankenhaus zu machen. Also da benutzen wir dann auch die modernen Techniken.
Und vielleicht auch mal die altmodischen Techniken. Man kann auch tatsächlich Briefe schreiben.
Nee.
Ja, tatsächlich.
Oh, wie langweilig. Nein, das.
Und so. Enkel kann auch ein Bild malen, was man schicken kann.
Ganz süß.
Also es gibt immer noch die Post und auch die kann man manchmal beauftragen mit
etwas. Dann werden Care-Pakete geschickt und dann wird alles mit. Doch, doch, absolut. Also vielleicht in all dieser, in all diesem Problem, vielleicht gibt es da jetzt tatsächlich nochmal so etwas, wo etwas wie Empathie, wie Mitmenschlichkeit, wie Nachbarschaftlichkeit.
Und dass man vielleicht aus solchen Krisen auch ein bisschen lernt.
So.
Vielleicht bessere Notfallpläne, vielleicht auch, dass man, was Medikamente und so angeht, sich nicht, nicht plötzlich so vorm Nichts steht, sondern ein bisschen mehr Planung hat oder irgendwie,
so,
dass man ein bisschen daraus lernt, auch aus dem Ganzen. Wie gehen wir damit um im Einzelnen?
Und vielleicht auch, dass man, wenn man es wirklich auch so sieht, dass wir nur eine begrenzte Zeit hier auf diesem Planeten haben. Egal, ob es Corona ist oder ob es ein Autounfall oder ein Krebs oder ein Infarkt oder weiß ja gar was. Wir haben dann eine gewisse Zeit, also bitteschön, nutzen wir die, achten aufeinander, passen aufeinander auf. So. Wenn das eine Folge wäre von diesem Coronavirus, wenn das aktiviert werden würde, jo.
Ne? Also das wäre schon eine gute Sache, weil es ist ja auch so, du hast es geht auch nicht darum, Schuld zu weisen oder sowas, gibt es nicht.
Nein.
Gibt keinen Schuldigen dabei, wo man sagen kann, du bist aber jetzt schuld. Nein, ist es überhaupt nicht. Sondern man kann nur gemeinschaftlich dagegen irgendwie sich stützen, um das in den Griff zu kriegen. Zumindest damit wir uns nicht so hilflos fühlen und so viel Angst haben.
Ja.
Angst ist natürlich. Also nochmal ganz von Anfang an. Also Angst, wir haben ja schon öfter über Angst gesprochen, hat ja ihren Sinn.
Ja.
Angst ist ein Warnsystem und hat auch in dieser Situation absolut seine Berechtigung.
Ja.
Angst macht dich, lässt dich überlegen, wie gehst du mit der Situation um. Also wir brauchen Angst in unserem Leben. Es ist kein schönes Gefühl. Wir wollen keine Angst haben, aber wir brauchen sie als Notfallsystem, als etwas, was uns vor Dingen warnt.
Ja.
Und darum geht es auch nicht darum, diese Angst wegzumachen. Dann wären wir ja alle völlig, völlig gedankenlos und risikofreudig. Sondern es geht darum, die Angst an den richtigen Platz zu packen.
Genau.
da, wo sie hingehört. In unsere Angstschachtel Corona. So, da gehört sie hin.
Alles andere ist dann irrational. Da wird es...
ja. Panik und so ja, können wir gar nicht gebrauchen. Nee, können wir mal. Dann machen wir Mist und werden anfällig.
Genau. Ne? Und was gegen Angst hilft, wirklich, ist eine vernünftige, reale, realistische Information. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, jetzt ich liebe ja unseren Thorsten sowieso und er ist so in seiner Art.
Viele Grüße, mein Hasenmaus.
Und der macht das immer so schön ruhig und der ist wirklich ein kluger, kompetenter Mediziner. Mhm. Und ich hoffe, es wird euch gefallen, wenn wir euch jetzt gerade mal, wenn Thorsten und ich uns mal für ein Viertelstündchen sozusagen ausklinken. Und ihr könnt dann bis zum Ende dann weitergucken. Nochmal, Thorsten hat gesagt, wenn ihr noch Fragen haben solltet, ist er gerne bereit, nochmal die zu beantworten.
Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, dann mailt sie uns, auf jeden Fall.
Wir konnten auch jetzt, weil ich das vorher aufgenommen habe, das Gespräch.
Das habt ihr gestern Abend gemacht.
Das haben wir gestern Abend gemacht und es kam nachher, ich habe gesagt, bis 20 Uhr, dann rede ich mit Thorsten. Da kamen hinterher aber noch Fragen. Auch die werde ich noch sammeln. Mhm. Und ich bin sicher, dass wir mit Thorsten, wäre auch bereit zu, dass wir mit denen nochmal telefonieren und dann nochmal konzentriert so Fragen antworten.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Ne? Ja, so. Sehr gut.
Das heißt, wir lassen euch nicht allein? Nein, tun wir nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also da hängen wir ja alle zusammen da irgendwie in dem Sheet. Und da wir ja alle zusammen in dem Sheet hängen, in dem Scheiß, haben wir alle genügend Klopapier. Und
ja, und aber nicht jeder hat dieses Supreme.
Mit der Doppelnoppe, oder?
Okay, nein, das kann man, ich dachte mal smart ohne Hülse, ne?
Smart
zweimal so viel Blätter. Ich bitte euch. Und dann natürlich das Supreme.
Ach, ich lache mich kaputt.
Extra, mit extra großen und besonders weichen Blättern. Extra groß, besonders weich.
Ja.
Damit dann nicht wie zum Pavian nachher da.
Ja, kein Pavian
hinter. Aber ich sag's nochmal, Coronavirus verursacht keinen Durchfall, also keine Panik.
Komm, jetzt hör auf mit diesem. Leute, lasst einfach diese Kuriosität auf euch wirken. Auch wenn ihr den Stall jetzt voll Klopapier habt, amüsiert euch über euch selbst. Das ist echt witzig. Wir nehmen es absolut ernst. Ich glaube, wir nehmen das ernster als die meisten. Also, verflucht wird, wir wissen, was Angst ist. Also, das ist wirklich wahr. Ja. Aber manche Sachen sind dann eben auch amüsant dabei.
Genau.
Ne? Ist einfach so.
So, komm. Ich rede nicht mehr über Klopfer. Nein, mach
nicht mehr. Machst du nicht mehr. Ne? Nein, mach nicht. So, also, jetzt hört ihr euch erstmal das an, was Thorsten zu dem Ganzen gesagt hat.
Genau. Und dann, und wir sagen schon mal einfach Tschüss, wir bald. Wir lassen das ausklinken.
Ah ja,
lass uns Tschüss sagen. Komm.
Gut. Ne? Na, also, wir hören uns nächste Woche wieder.
Jo.
Wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
Mhm.
Und habt euch wohl, genießt es.
Ja.
Das
ja, und
ihr heute
im wahrsten Sinne bleibt gesund.
Bleibt gesund, ne? Genießt die frische Luft ein bisschen.
Ja.
So für euch.
Mhm.
Und dann bis nächste Woche.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Moin, Michael.
So, Thorsten, für alle, die ihn noch nicht kennen, ist nicht nur unser Freund, sondern er ist auch noch Facharzt für Allgemeinmedizin. Und wenn ich jetzt, wann dann, Thorsten? Also ihr Mediziner habt jetzt Hochkonjunktur.
Genau, so. wir haben richtig viel zu tun in allen Bereichen. Nicht nur in der Krankenbehandlung, sondern auch in der Aufklärung.
Mhm. Und da bist du genau richtig.
Ein bekanntes Virus.
Ja. Sag mal, also so ganz neugierig. Ich meine, du kriegst ja nun irgendwie am Tag, ich weiß nicht, wie viele Leute, und die kommen da rein und Hüsteln vielleicht auch und Stupfen vielleicht auch, und du weißt ja nicht, oh, ist ja jetzt ein böser Corona dahinter oder was auch immer. Wie gehst du damit um? Also machst du auch dieses Händeschütteln ist nicht und viel desinfizieren, oder wie gehst du in der Praxis mit denen um?
Also ich bin eigentlich jemand, der gerne Hände schüttelt.
Hm.
Aber im Rahmen dessen habe ich das jetzt wirklich auf null reduziert.
Mhm.
Weil es doch Übertragungswege sind und man natürlich nicht sofort das Desinfektionsmittel zur Hand hat.
Ja.
Also das mache ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Einige stutzen, aber mittlerweile hat sich das so gut rumgesprochen, dass das ein Übertragungsweg ist, den wir alle gut vermeiden können.
Ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich immer noch, ne? Dieses Nummer eins, das mag es ja kaum auch noch sagen, aber was immer wieder gebetsmühlenartig erzählt wird, Leute, verzichtet auf Händeschütteln, Küsschen geben und ich weiß nicht was, wascht euch verdammt nochmal die Flossen und zwar ein paar Mal mehr, als ihr es vielleicht sonst vorher gemacht habt, ne?
Genau, richtig. Das ist der Kontakt untereinander, der wichtig ist aus sozialen Aspekten, aber auch, um Bakterien und ein paar Krankheitserreger mal auszutauschen, damit unser Immunsystem in normalen Zeiten was zu tun hat, ist schon wichtig. Aber jetzt gerade sollten wir das lieber sein lassen und das auch in den nächsten Jahren vielleicht, wenn Erkältungszeit ist, weil die Leute schniefen ins Taschentuch und als nächstes drücken wir uns die Hände. Da müssen wir mal verschärft auch für die Zukunft drüber nachdenken. Ja. Und mal drüber nachdenken, was wir in der Vergangenheit damit gemacht haben.
Okay. Da bin ich ja der Freund auch. Ich war ja auch, Annika und ich waren ja auch viel in Asien, auch in Japan. Da wird sich eben verbeugt voreinander. Da wird sich angelächelt. Und bei uns in der Haustür, da steht ein Schild mit so Händeschütteln so durchgestrichen. Und da steht, man kann auch freundlich sein, ohne die Hände zu geben.
Jo. Genau, mit einem freundlichen Moin hat man sich ja auch gut begrüßt, ne?
Ne? Halt. Also,
das ist absolut richtig. Da gibt es Alternativen, wo wir nicht so viele Krankheitserreger austauschen können.
Genau. Sag mal, und jetzt, ich bin ja neugierig. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, oh Junge, der ist so jetzt verschnüfft und irgendwie atmet vielleicht ein bisschen schwer und du horchst ihn ab, ab wann machst du bei dem so einen Corona-Test? Hast du also den jetzt standardmäßig oder?
Na, standardmäßig kann das System, das Gesundheitssystem das nicht mehr leisten, weil die Laborkapazitäten reichen nicht aus, um jeden Kranken da zu untersuchen. Es gibt von den Fachinstituten, federführend ist hier für die Infektionen in Deutschland das Robert-Koch-Institut, Falldefinition. Und da stehen Kriterien drin, wie zum Beispiel Fieber über 38 Grad, in einem Risikogebiet gewesen oder Kontakt zu Erkrankten gehabt. Ja. Dann würde man dem weiter nachgehen in einem Abstrich. Weil die Lage hat sich da wirklich so zugespitzt, dass man nicht mehr jeden explizit untersuchen kann. Okay. Risikogruppen ja, also schwer kranke Leute, würde man natürlich untersuchen. Auch Leute, die aufgrund dessen ins Krankenhaus müssen, damit man weiß, ob man die isolieren soll, muss. Da macht man die Untersuchung, aber jeden jetzt, wenn er erkältet ist und Fieber hat, zu untersuchen, das
geht hin, ne?
sprengt die Labore.
Ja, logisch.
Das geht gar nicht mehr. Und wir haben ja viele, viele andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Grippe oder auch ganz normale Erkältungskrankheiten, die auch mit Fieber einhergehen können. Und das ist auch die Jahreszeit noch, um sowas zu bekommen.
Sag mal, wenn ich jetzt aber jetzt wirklich so Erkältungssymptome bei mir bemerke, nun habe ich gucke ja auch mal diese Pressekonferenzen auch mit dem Robert-Koch-Institut und so. Es wird ja auch mal gesagt, jetzt renne ich gleich zum Arzt. Ruft ihn am besten erstmal an. Okay, ich rufe dann an und sage zu meinem Doc, ich habe Schnüff und ich habe Husten und ich habe so. Wie würde das dann weitergehen? Sagt er dann, okay, komm längs oder oha? Oder ich komme längs, wie soll ich mich verhalten?
Man hat dann verschiedene Möglichkeiten. Man muss erstmal besprechen, ob ein Arztbesuch überhaupt notwendig ist. Oder ob man, wenn man berufstätig ist, vielleicht nicht einfach nur die Krankschreibung braucht und dann zu Hause bleibt, um nicht weitere Personen anzustecken. Weil natürlich auch wir in der Praxis laufen Gefahr, angesteckt zu werden. Und das wäre.
Ihr seid ja auch Menschen, ne? Nur mal so nehmen. Ja. Ihr seid nicht immun, ne? Nee.
Nein, primär erstmal nicht. das sind wir erst, wenn wir es durchgemacht hätten.
Ist es so? Darf ich da mal gleich mal? Ich habe es im Radio gehört von sowieso.
Es soll wohl so sein, ja.
Es soll wohl so sein, aber der sagte, na, man weiß aber noch nicht so richtig. Weil man hat ja das noch nicht so,
In der Form hatten wir halt noch keine Corona-Wellen, die so weltweit sich ausgeweitet haben. Es ist höchstwahrscheinlich, dass es so ist, dass man gegen diesen Virus dann immun ist. Und das ist auch gut so, weil dann würde sich die weitere Krankheitsausbreitung dann eindämmen. Das ist dann selbstlimitierend. Und das ist eine gute Sache. Aber wie gesagt, dann würde man erstmal am Telefon besprechen, wie man weiter vorgeht. Weil in den meisten Fällen, das zeichnet sich jetzt wohl auch ab, verlaufen die Krankheiten sehr milde. Und dann bleibt man schön zu Hause, lässt sich da am besten über Nachbarschaftshilfe oder Freunde, Bekannte irgendwie versorgen, ohne dass man viel Kontakt hat. Bleibt einfach zu Hause.
Okay.
Nicht
beim
Virus weiterträgt. Das ist eigentlich das Vornehmlichste. Anders ist es natürlich bei schwer kranken Leuten. Und da kann man natürlich in der Praxis das so machen, dass die zum Ende der Sprechstunde kommen. Dass die alleine im Wartezimmer sitzen oder alleine in der Praxis sind, dass man die so ein bisschen separiert.
Okay.
Das ist ja auch ein Grundgedanke jetzt dieser ganzen Maßnahmen ist, dass wir uns so ein bisschen separieren, sprich verteilen und alle ein bisschen auf Abstand zueinander gehen. Nicht in großen Versammlungen irgendwo zusammensitzen und alles austauschen.
Ja. Theoretisch und so vom Ansatz her verstehe ich das, wenn ich aber wieder zwischen Schleswig und Hamburg hin und her pendle und ich benutze mal die Bahn. Und das auch nicht zu Zeiten, wo keiner fährt, sondern schon mal morgens und abends auch. Kann schwierig werden, ne?
Ja, natürlich. So. Unser Leben ist nicht darauf ausgerichtet, dass alles einzeln stattfindet, sondern wir sind Gesellschaftstiere.
Ja.
Menschen und wir wollen ja auch die Gemeinschaft.
Ja.
Aber jetzt im Moment ist das gerade nicht so optimal.
Ah ja. Aber du warte gerade,
ich auch immer so mal ausbreiten können.
Ja, stimmt. Ich springe mal eben, weil du gesagt hast, mit dem Ausbreiten und so. Es gab ja diese Pressemitteilung, das habe ich auch gehört, und der eine Facebook-Freund von mir, Jens August, der hat auch geschrieben, auch eine Frage dazu. Die haben am Anfang, hat er glaube ich sogar vom Robert-Koch-Institut gesagt, wenn wir den Sommer erreicht haben, ne, dann verschwindet das Virus oder dann wird es schwieriger für das Virus sich zu verbreiten. Jetzt habe ich aber auch gehört, nee, Corona ist da ein bisschen anders gestrickt. Also das mag auch den Sommer ganz gern. Also von wegen, wir warten auf den Sommer und alles ist gut. So einfach wird es nicht sein. So jedenfalls mein Eindruck. Also das wurde schon dementiert, dass man,
also ich glaub,
man dann doch nicht mehr auf den Sommer wartet.
Ich glaube es auch nicht, dass der Sommer da den Virus besiegt. Aber wenn wir uns überlegen, welches Verhalten wir im Sommer so da haben. Wir gehen raus, wir sitzen nicht zusammen drin und auch unsere Atemwege sind etwas stabiler, weil sie nicht durch die Kälte und Feuchtigkeit irgendwie angegriffen sind, sodass die Viren, also nicht nur Corona, sondern alle anderen, leichtes Spiel haben, weil die Erkältungszeit ist nun mal die kalte, feuchte Jahreszeit, wo unsere Atemwege auch gereizt sind. Von vorne weg schon warme trockene Heizungsluft drin und Kälte und Feuchtigkeit, kaltes Wetter draußen. Da kann es schon sein, dass im Sommer das abflaut, aber dass der Sommer jetzt wirklich den Virus bekämpft?
Nee. Ja, immer schwierig, ne? Wenn dann so eine Meldung rausgehauen wird, das wird ja auch gerne aufgenommen. Und Jens, der die Frage gestellt hat, sagt ganz richtig, Mann, mit so einem Halbwissen machst du die Leute nur noch verrückt, ne? Das sind ja dementieren Satz.
Das ist immer so, dass gerade Meldungen, die rausgehauen werden, wo alle drauf hoffen, die dann dementiert werden müssen, weil sie fachlich nicht zu halten sind.
Ja.
Das ist immer schwierig. Also ein Wort ist schneller ausgesprochen als.
Ja. Eher vorsichtig, ne? Aber ich darf dich noch ein bisschen weiter fragen.
Aber gerne.
Claudia, die hat Fibromyalgie Und sie fragt sich, ob sie als Fibromyalgie-Patientin einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Sag mal, kann man in 2 Sätzen erklären, was Fibromyalgie ist?
Überhaupt? Fibromyalgie ist eine Erkrankung aus dem Bereich des rheumatischen Kreises, also rheumatischer Erkrankungskreis. Da gehören verschiedene Erkrankungen dazu. Betrifft vornehmlich die Muskulatur. Als Weichteilrheuma bezeichnet. Und die Leute leiden dadurch sehr darunter.
Das ist sehr schmerzhaft, ne?
Ja. Das ist furchtbar. Immer wieder.
Ja.
Das ist echt nicht schön. Und da muss ich sagen, da kommt es mit auf die Therapie an, die Claudia da hat, ob da ein erhöhtes Risiko ist oder nicht. Wiederum wissen wir auch nicht, bei welchen chronischen Erkrankungen Corona gefährlicher ist oder nicht, weil das eben eine ganz neue Welle ist, die gerade über die Welt hereinbricht. Also so im Detail kann man das noch gar nicht beantworten, aber da hängt es größtenteils, glaube ich, mit von der Therapie ab, die sie da gerade hat.
Das heißt, auch da wieder, dann muss sie wieder zu ihrem Doc gehen und sagen, sag mal, was denkst du, bin ich jetzt besonders gefährdet, muss ich noch mehr Rücksicht oder noch mehr vorsichtig walten lassen, also sowieso, okay, verstehe. Dann hat Alice, die hat auch geschrieben, die hat eine Schwester und die hat Asthma.
Ja.
Und die sagt, das kann man gut vorstellen, die sagt, meine Schwester, bei jedem Asthma-Husten wird sie schon blöd, extrem blöd angeguckt und sie muss sich schon bald ein Schild um den Hals hängen mit der Erklärung, warum sie jetzt hustet. Das geht ja so in die Richtung, dass jeder, der mal ein bisschen schnäuzt, ein bisschen hustet, jetzt schon gleich, oh, der böse Corona-Virus rückt an, ne? Das ist
ja
fast wie
ein Hetzjagd. Ja, das ist halt schwierig, da, dass man keinen stigmatisiert, nur weil er hustet oder sich mal die Nase schnäuzt. Also, wenn sie da vom Asthma husten muss, muss man vielleicht auch mal die Asthmatherapie überdenken, weil das sollte eigentlich nicht auf Dauer sein. Kein Spaß. Aber sollte eigentlich nicht sein. Da können wir uns aber auch nicht ganz davor schützen, dass neben uns jemand steht und mal hustet. Zumindest. Oder.
Also ich oute mich mal, das war gleich am Anfang von Corona, als es so rumging, saß ich in der Bahn am Hauptbahnhof, in der Bahn, und mir schräg gegenüber eine Asiatin, also ich denke auch eine Chinesin, die fürchterlich erkältet war und gehustet und gestolzt hat. Die war relativ weit weg von mir und ich war auch nicht unglücklich, als sie nachher irgendwie in einen anderen Waggon, glaube ich, gegangen ist. Das ist so. Ich glaube, das ist doch die Natur des Menschen, dass man in dem Moment schon jetzt vermehrt und sensibilisiert guckt, wer hier rumrotzt, wie das ist. Aber selbst bei mir ging da plötzlich diese Klischees so durch. Ne? Ah, Asiatin, ja. Hust, Schnupfen, oh, Corona, ja. Mhm. Naja, pass auf, und dann habe ich noch einen, das ist traurig, da schreibt mir jemand auch auf Facebook, mein Bruder hat das Coronavirus und ich habe das gerade erfahren, hat einen leichten Nervenzusammenbruch, das ist halt nur noch die Hölle. Das heißt, es werden natürlich die Betroffenen, das ist ganz schlimm, aber drumherum, wenn jemand so ein Virus dann hat und er wird auch diagnostiziert, das trifft ja dann auch nur die ganze Familie und die Verwandtschaft und die Freunde. Meine Güte. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay.
Ich stelle mir das gerade vor meinem inneren Auge so vor. Das ist wirklich die Hölle, sowas da mitzukriegen. Ich denke aber, dass unser Gesundheitssystem sehr gut ist. Dass wirklich auch gerade alles getan wird, dass auch den Erkrankten gut geholfen werden kann. Die Todesfälle, die es leider bislang gab, soweit ich das der Presse entnehmen konnte, waren sehr, sehr kranke Leute, die also viele, viele Vorerkrankungen schon hatten. Und das sind auch dann Patienten, die auch an einer banalen Erkältung versterben können, in der Form, dass sich dass sie dann nicht gesund werden, vielleicht eine Lungenentzündung kriegen.
Okay.
Die haben halt ganz schlechte Voraussetzungen. Bei dem Corona ist es wohl so, dass Patienten, die keine Vorerkrankungen haben, einen sehr milden Verlauf haben. Und wenn man die Presse richtig liest und auch unsere Politiker dazu hört, sollen ja die Risikogruppen, die Älteren und die chronisch Kranken, geschützt werden, indem wir uns alle ein bisschen verteilen und Abstand zueinander halten. Und das ist mit die beste Maßnahme, die wir so machen können. Auch, dass jemand, der erkältet ist, einen Mundschutz trägt.
Okay.
Mit der, die Tröpfchen, weil das ist eine Tröpfcheninfektion, nicht so weit raushaut, sondern die vielleicht mit dem Mundschutz drin hängen bleiben.
Okay, wobei, also das wäre vorbei.
Ich möchte da gleich sagen, so ein Mundschutz, wenn ich gesund bin und den vor dem Gesicht habe, bringt gar nichts.
Gut.
Das ist wirklich ein Schutz der anderen, wenn jemand krank ist. Weil ich ziehe da so viel Nebenluft, ich atme ja nicht durch die Maske, sondern ich ziehe da Nebenluft. Im Gesunden bringt das nichts, aber wenn jemand krank ist und dann da rein hustet und es nicht im Raum verteilt, das ist eine gute Maßnahme, auch um Schwerkranke.
Gut, das wird hier nochmal. Ne? Also ich habe es damals in Japan erlebt, wo viele als Rücksichtnahme auf die anderen, da waren damals schon ohne Corona viele, die erkältet waren, die haben diese Atemschutzmaske dann aufgehabt, um andere zu schützen, genau so.
Genau, das ist eine andere Herangehensweise, dass man da mehr Respekt hat und den anderen nicht anstecken möchte. Was die
das heißt, sofern man die überhaupt noch bekommen sollte, also es wäre schon sinnvoll, dann zu sagen, ich bin erkältet und wenn ich trotzdem rausgehen muss oder in die Bahn steige, dass ich mir da so eine Maske aufsetze, ja. Das heißt, wir werden auch diesen Anblick wahrscheinlich jetzt erstmal erleben. Das Menschen hier mit Mundschutz.
Es ist wie gesagt kein Schutz für mich, wenn ich gesund bin. Das
können die gut zu wissen.
Staubschutzmasken leider nicht oder OP-Masken nicht leisten.
Gut. Mein Jung, das war es erstmal so im Groben. Wir beiden bleiben ja sowieso in Kontakt und mit Annika auch. Und falls noch mehr Fragen kommen sollten, ich habe ja gesagt, so wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns auch mailen. Dann darf ich dich noch mal einladen, dass wir vielleicht noch eine Frage-Antwort-Runde machen.
Auf alle Fälle, dass, sehr gerne.
Dass du uns dann noch so ein bisschen begleitest, das wäre toll.
Gerne.
Weil wie gesagt, es gibt ja auch Unmengen wieder an Fake News, habe ich heute gerade von einem Freund zugespielt bekommen. Was war denn das? Da hat irgendjemand so eine Sprachnachricht rumgeschickt, dass Paracetamol, irgend so ein Medikament soll angeblich den Coronavirus auch noch irgendwie stärken und deswegen sind in Italien sich die Leute erkrankt, was aber 100% ein Fake News ist. Aber es kommt so seriös rüber und macht dich nur noch mehr wuschig. Also
wir müssen trotz aller für uns neuartigen Entscheidungen der Behörden und der Politik, die schon irgendwo sinnvoll sind, einen klaren Kopf behalten.
Ja, und jeder
für sich muss gucken, dass er sich mal die Hände wäscht.
Ja.
So schön sagt es einmal öfters.
Ja.
Wir brauchen da nicht unbedingt Desinfektionsmittel für, was es auch auf dem Markt gerade nicht mehr gibt, sondern Wasser und Seife.
So.
Ganz einfach Wasser und Seife oder wie ich jetzt schon in geformtes Duschgel. Das ist dann ein Stück Seife.
Jo.
Fand ich ganz gut. Das kann man nehmen, sich die Hände waschen.
Ja.
Wenn man husten, niest, dann in die Ellenbeuge.
Ja.
Möglichst abwenden von anderen.
Ja.
Und vielleicht einfach mal zu Hause bleiben und gesund werden, bevor man andere ansteckt.
Dankeschön, mein Lieber. Das war ein schöner Schlusssatz. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag dann. Und,
ja, danke euch auch.
So, wir hören uns noch und bis bald.
Auf alle Fälle. Freue ich mich.
Tschüss, Thorsten. Tschüss.
Tschüss, Michael. Ciao, ciao.